staatliche Einflussnahme auf Filme.
Wow, ist das ist ganz schön krasses, das ist eine krasse Ansage.
Ja, das ist unser Thema. So, warum mit irgendwas Weichem einsteigen, weißt du?
Einfach sofort.
Darum geht's heute.
Sofort bei den Hard Facts.
Zack. Aber erstmal ganz kurz, Martin.
Ja, Lukas.
Was machen wir hier?
Wir sind das Filmmagazin. Wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden. Lukas so für den MDR-Bereich, ich so im Internet mehr unterwegs, kann man so sagen.
Okay.
Und wir treffen uns jede Woche sozusagen und erzählen uns gegenseitig eine Geschichte. Alle zwei Wochen gibt es ein Oberthema. Lukas hat uns letzte Woche etwas über das Militär erzählt. Weil wir haben noch das Oberthema, wie gesagt, Staat und Film, wo irgendwie der Staat eine Rolle spielt bei der Filmveröffentlichung, Entstehung, Rezeption. Da ging es letzte Woche um das US-Militär, um das Pentagon, wie es Einfluss nimmt auf Filme und auch auf Filme, die vielleicht auch nie entstanden sind.
Um es kurz zusammenzufassen, richtig krass.
Richtig krasser Scheiß.
Also hört rein.
Deswegen bin ich jetzt dran mit meiner Geschichte zum Staat und zum Film. Und es geht sogar in meinem Fall sogar um zwei Staaten, wenn man das so möchte. Und es geht auch um drei Filme. Das sind heute sind halt große Zahlen. Es geht nämlich und dann auch speziell um ein Jahr. Um das Jahr 1997.
Oh Gott. 2-3-1.
2-3-1. So ist die Reihenfolge.
Okay.
1997 erscheinen nämlich drei Filme, die sich etwas getraut haben. Und nachdem sie das getraut haben, haben die Verantwortlichen gesagt, okay, das lassen wir, glaube ich. Das machen wir nicht nochmal.
Okay.
Es geht nämlich um die Filme Kundun, 7 Jahre in Tibet und Red Corner. Kundun, das ist ein Monumentalfilm von Martin Scorsese. Der zeigt das Leben des aktuellen Dalai Lamas. 7 Jahre in Tibet, ganz ähnliches Thema. Dort geht es auch um den Dalai Lama, nur wird da die Geschichte des österreichischen Bergsteigers Heinrich Harris verfilmt, der den jungen Dalai Lama auch kennenlernt und mit dem er eine sehr schwere Zeit durchmacht. Gespielt von Brad Pitt. Und dann gibt es Red Corner, Labyrinth ohne Ausweg, das ist der deutsche Untertitel. Dort wird Richard Gere des Mordes beschuldigt und zum Tode verurteilt. Doch der kann dann auch der Haft entkommen und dann deckt er im Laufe dieses Films eine Verschwörung auf und muss eine korrupte Regierung irgendwie zum Einschluss bringen. Ja, ganz klassisch. Das Besondere aber natürlich an allen diesen Filmen ist, dass die sich mit China auseinandersetzen. Entweder mit der Vergangenheit von China oder mit der zeitgenössischen Politik. Also in Red Corner ist nämlich Richard Gere in China und wird des Mordes beschuldigt und muss sich dann mit der korrupten chinesischen Politikern auseinandersetzen. Und man kann sagen, das kam in China nicht so gut an, dass diese drei Filme...
Kann ich mir vorstellen.
Dass diese drei Filme da in relativ kurzer Zeit erschienen sind. Die chinesische Staatsbehörde für Radio, Film und Fernsehen sagte, dass diese Filme die Gefühle der Chinesen verletzen und China bösartig angreifen. Die chinesische Botschaft ließ mitteilen, diese Filme sind voller Ungenauigkeiten. Sie sind so voreingenommen gegenüber China, dass diese Filme kein Publikum bei uns finden werden. Und das passierte dann auch. Also alle drei Filme sind nie in China veröffentlicht worden. Das ist ja dann auch was mit Ansage passiert.
Dass die kein Publikum bei uns finden werden. Das kann man natürlich so und so interpretieren.
Das war natürlich so zweideutig, ne? Das ist so, unsere Leute würden sich das sowieso nicht anschauen. Und wir sorgen auch dafür, dass sie sich das nie anschauen werden. Das war aber nicht das Einzige, was passiert ist. Alle drei Produktionsstudios, also Disney, TriStar und MGM, durften bis 2002, also 5 Jahre lang, keine Geschäfte in China machen.
Boah.
Also gar nichts. Irgendwie.
Boah, das wäre, wenn es jetzt nicht gerade 1997, sondern 2021, richtig hart.
Ja, das würde das sehr, sehr wehtun. Das ist aber auch schon, was richtig ist, nämlich damals, 1997, war Hollywood noch in einer ziemlich guten Position. Da war der chinesische Kinomarkt deutlich, deutlich kleiner, als was er heute ist. Das war aber dann den Hollywood-Bossen trotzdem eine Lehre, wie aggressiv der chinesische Staat vorgehen kann. Das äußerte sich auch schon relativ schnell. Schon 1998, im Oktober, da traf sich der damalige Disney-Chef, CEO Michael Eisner, mit dem damaligen chinesischen Premierminister. Dabei sprachen sie auch über die Expansionspläne, die Disney danach 2002 dann geplant hat oder durchführen wollte und auch über den Film Kundun. Und dort hat Michael Eisner Folgendes gesagt. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Film gemacht wurde. Die gute Nachricht ist, dass ihn niemand gesehen hat. Hiermit möchte ich mich entschuldigen. Und in Zukunft sollten wir sicherstellen, dass eine derartige Beleidigung unseren Freunden nicht mehr passiert. Dass diese erste Annäherung nach diesem Fauxpas, den der Disney unterlaufen ist, hat dann auch gefruchtet, weil 2016 hat in Shanghai ein Disneyland aufgemacht.
Ah.
Das kann man sagen. Also das hat ziemlich gut dann funktioniert, diese Entschuldigung. Und auch die anderen beiden Studios, also TriStar und MGM, waren damals 1997 noch relativ gelassen, diesem Verbot gegenüber. Und sagten auch, dass China eh ein sehr schwieriger Markt war und dass man dort gegenüber der Zensur, die ja der sehr langwierig ist, bevor dort überhaupt ein Film veröffentlicht wird. Denn zu diesem Zeitpunkt 1997, 98 waren die Gesetze so ausgelegt, dass China nur 10 ausländische Filme importierte. Also eine sehr, sehr kleine Zahl. Und diese Filme natürlich dann auch durch eine gewisse Zensur-Vorgang durchgegangen ist, bevor die überhaupt veröffentlicht wurden.
Wirklich weniger.
Das sind wirklich sehr, sehr wenige. Deswegen bedeutete dieser Bann dann wirklich für diese 5 Jahre keinen so extrem großen wirtschaftlichen Verlust. Der Präsident der Motion Picture Association of America sagt dann auch so ein bisschen, was so eine Art Dachverband ist oder auch so eine Lobbygruppe für die amerikanische Filmwirtschaft, sagt dann auch in einem zu dem damaligen Zeitpunkt in einem Zeitungsinterview, im Moment sind alle sauer, aber ich fordere die Leute auf, geduldig und ruhig zu sein und Konfrontationen zu vermeiden. Lassen wir die Zeit die Wunden heilen. Also es hatte alles, haben alle gesagt, alles müssen ruhig sein, müssen sich entschuldigen und dann ist das schon wieder alles ganz, ganz cool. Es hat aber auch für einige Beteiligte, die an diesem Film mitgemacht haben, auch sehr direkte Konsequenzen. Also die Hauptdarsteller und Regisseure der 3 Filme, die kamen auf eine Blacklist. Das ist, oder zumindest angeblich auf eine Blacklist, das ist bis heute nicht hundertprozentig bestätigt, dass es diese Blacklist gegeben hat. Die Anzeichen dafür sind aber relativ stark. Und allein, dass dieses Gerücht sich bis heute hält, zeigt auch, wie machtvoll das sein kann, wenn man nur davon redet, dass es so eine Blacklist geben könnte. Also diese Blacklist bedeutet im konkreten Fall, dass gewisse Stars und Regisseure auch nicht mehr nach China einreisen durften und dort keine Geschäfte auch machen konnten. Das war zum Beispiel bei Brad Pitt sehr wahrscheinlich der Fall, der war bis 2014 bei keiner Filmpremiere in China.
Okay, krass.
Der ist ja sonst auch für so einen großen Filmstar, der einen großen Film macht, ist es ja üblich, dass man bei so einer Pressetournee eigentlich durch alle großen Filmländer tourt und bei jeder Premiere dabei ist und dann dort auch Interviews gibt und einfach so an der PR-Maschinerie mitmacht. Da ist eigentlich auch immer China bei den großen Filmen, wenn dann einen Film durchlassen, auch mit dabei. Brad Pitt war dann aber nie dabei. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der auf dieser Blacklist war, auch wenn er sich dazu selber nie geäußert hat. Das war dann, wie gesagt, auch erst 2014 vorbei. Dann war er tatsächlich auch wieder bei einer Filmpremiere in China zu sehen. Deswegen war diese Blacklist dann auch nicht dauerhaft. Der Regisseur von 7 Jahre in Tibet, Jean-Jacques Annaud, der entschuldigte sich tatsächlich dann nochmal 2009 öffentlich dafür, dass er diesen Film gemacht hat. Der befand sich zu diesem Zeitpunkt auch gerade in der Produktion eines anderen Films. Das war Wolf's Totem. Das ist eine französisch-chinesische Koproduktion. Deswegen wollte er, bevor dieser Film dann wirklich in den Dreh gegangen ist, wollte er wahrscheinlich nochmal die Wogen glätten. Dort erklärte er dann auch, dass er schon immer anerkannt habe, dass Tibet ein Teil von China ist und dass er die Unabhängigkeit von Tibet auch nie unterstützte. Und dass er auch mit dem Dalai Lama nicht irgendwie befreundet ist. Weil es ist ja für China ein sehr großes rotes Tuch, dass irgendwie Tibet seine Unabhängigkeit erklärt oder sich irgendwie als nicht Teil von China sieht. Und China hat ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch in Tibet einmarschiert und hat sich quasi das Land einverleibt, militärisch, kann man das so sagen. Auch Richard Gere, der beim Film Red Corner die Hauptrolle gespielt hat, hat sich schon mehrmals öffentlich für die Unabhängigkeit Tibets ausgesprochen und er ist tatsächlich auch mit dem Dalai Lama befreundet, hat zumindest mehrere PR-Termine schon und auch Fotos mit ihm geschossen. Und er hat auch schon, und Richard Gere geht sogar noch weiter, der hat auch 2 Tibet-nahe Stiftungen tatsächlich, die sich auch für Tibet einsetzen und er hat auch zum Beispiel 2008 hat er sich gegen die Olympischen Spiele in Peking ausgesprochen. Also er hat auch zum Beispiel auch in den 90er Jahren bei einer Oscar-Verleihung hat er das Thema auch schon mal angesprochen gehabt und hat gesagt, es ist ganz, ganz furchtbar, was China Tibet angetan hat. Und das kam natürlich auch nicht besonders gut an. Deswegen gehen die Vermutungen auch dahin, dass Richard Gere auf der ewigen Blacklist gelandet ist.
Die ewige Blacklist.
So möchte ich das mal nennen. Richard Gere hat sich aber auch schon mal in einem Interview geäußert beim Hollywood Reporter. Und dort hat er gesagt, es gibt definitiv Filme, in denen ich nicht mitspielen kann, weil die Chinesen sagen werden, nicht mit ihm. Mhm. Zudem habe es erst kürzlich einen Fall gegeben, wo die Finanzierung eines Films mit ihm scheiterte, weil man halt den Ärger des chinesischen Staates nicht auf sich ziehen wollte. Weil dann Richard Gere als Produzent mit bei dem Film mitgemacht hätte, aber dass dann die anderen Geldgeber abgesprungen sind. Aus diesem Grund, weil man gerne auch in China diesen Film veröffentlicht hätte und das nicht möglich war. Richard Gere erzählt dann auch, dass bei der PR-Tour bei Red Corner, dass die eigentlich für eine gewisse Zeit ganz normal ablief, aber in dem Moment, wo das bekannt wurde, dass China sich so über diesen Film aufregt, dann alle sämtliche Pressetermine abgesagt wurden mit ihm. Also hinter den Kulissen hat es da schon ganz schön gebrodelt, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt öffentlich zumindest sehr einen ruhigen abgezogen hat, kann man sagen, und man sich da nichts anmerken lassen hat, dass da irgendwas komisch war. Hinter den Kulissen war man da schon sehr nervös, was da abging. Weil man hat wohl schon gesehen, dass in den nächsten Jahren China durchaus wichtiger werden könnte.
Was es jetzt ja auch faktisch
ist. Richard Gere hat dann auch seit 2008, hat er auch in keinem großen Studiofilm mehr mitgespielt. Deswegen ist das auch ein sehr großes Anzeichen dafür, dass er da auf einer Art Blacklist ist oder zumindest auch die amerikanischen großen Studios ungern mit ihm einen Film machen wollen würde. Das liegt aber nicht nur an den amerikanischen Filmen, sondern auch an Richard Gere selbst. Der sagt, dass er auf solche Rollen auch derzeit keine Lust hätte. Und dass er jetzt zum Beispiel jetzt einfach nicht den Weißen Jedi spielen wollen würde. Hm. Man kann aber davon ausgehen, wenn Marvel mal ankommen sollte zu Richard Gere oder Richard Gere selber Bock hätte auf eine Marvel-Rolle, auf irgendeinen Comic-Charakter darstellen, dann ist das relativ unwahrscheinlich, weil die Disney-Bosse dann sagen würde, schwierig. Also Marvel-Filme sind schon, die würden wir gerne in China veröffentlichen, weil was 1997 galt, das sieht heute schon ganz anders aus. China hat enorm aufgeholt und ist hinter den USA die wirtschaftlich zweitstärkste Nation der Welt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Filmmarkt, ja. Und davon profitiert dann natürlich auch enorm der Filmmarkt.
Also es gibt sogar Schätzungen, dass der Filmmarkt bald größer sein wird als der amerikanische.
Das wird sehr, sehr wahrscheinlich passieren, wenn da nicht ein ganz großer Knick passiert. 2019 setzte der chinesische Kinomarkt etwa 9,2 Milliarden US-Dollar um. Das sind dann sowohl Eigenproduktionen wie The Wandering Earth, die über 668 Millionen Dollar eingespielt haben, aber halt auch einige Hollywood-Blockbuster, die extrem gut in China laufen. Zum Beispiel Avengers Endgame, der erfolgreichste Film, nee, ich glaube tatsächlich nicht mehr der erfolgreichste Film, ist wieder auf Platz 2 gelandet, okay. weil tatsächlich für ein paar Wochen Avatar wieder in chinesischen Kinos lief und die nochmal okay. Dann ein paar Millionen, paar ganz kleine Wien oder nicht mal ein paar hunderttausend mehr eingespielt haben. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste Film aller Zeiten, der hat allein in China 600 Millionen eingenommen.
Boah.
Ja, Fast and Furious, Hobbs and Shaw aus dem gleichen Jahr hat 200 Millionen eingespielt in China. Deswegen ist für Hollywood China ein extrem lukratives Feld und kann dann wirklich bei diesen extrem teuren Blockbustern, die wirklich mit Marketing dann gerne 400, 500 oder 600 Millionen kosten, den Unterschied dann machen, ob dieser Film jetzt ein Plusgeschäft war oder nicht. Weil so eine 200 Millionen oder sogar im Falle von Avengers Endgame 600 Millionen, was jetzt natürlich eine krasse Ausnahme ist, weil es ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist, ist das natürlich eine stattliche Summe.
Ja.
Und so guten Freunden macht man ja auch gerne mal ein paar Zugeständnisse.
Na klar.
Weil das sind wir ja wie im Falle von in der letzten Folge mit dem Militär. Wenn man da die Unterstützung möchte, jetzt im Falle von China, dann lässt man sich da gerne auch mal ein bisschen braten, sag ich mal, was man anders machen könnte. Deswegen gab es in den letzten Jahren, gibt's auch viele, viele Beispiele, in denen sich Hollywood den Zensurforderungen Chinas beugte. Gibt es zum Beispiel Mission Impossible 3. Dort gibt es eine Szene, wo Ethan Hunt, also Tom Cruise, einen chinesischen Handlanger des Bösewichts tötet. Das wurde für das chinesische Kino entfernt, diese Szene. Eine ähnliche Szene musste auch für James Bond Skyfall für China rausgeschnitten werden. In Casino Royale sagt Judi Dench an einer Stelle, Christ, I miss the Cold War. Also, verdammt, ich vermisse den Kalten Krieg. In China wurde sie neu synchronisiert oder anders synchronisiert, kann man sagen. Dort sagt die Gott, ich vermisse die alten Tage.
Okay.
Also keine Verweise auf den Kalten Krieg. In Filmen wie Cloud Atlas, Star Trek Beyond oder Alien Covenant wurden Szenen entfernt, in denen sich Figuren des gleichen Geschlechts küssen.
Übrigens Star Trek Beyond auch noch aus anderem Grund ganz interessant, ne? Der ist ja in Dubai produziert worden. Oder in Abu Dhabi zum Beispiel. Auch mit ist auch viel Geld geflossen.
Da hat man wahrscheinlich auch ein paar Zugeständnisse gemacht. Oder wird da aber irgendwie eine arabische Person dann irgendwie eingebaut oder so?
Nee, aber...
Dubai? Oder ist Dubai irgendwie als irgendein Gebäude oder so von Dubai zu sehen?
Versteckt? Habe ich gerade nicht im Kopf, muss eigentlich ich nicht im Kopf, sagen. Ne? Aber ich hatte es nur irgendwo gelesen und ich weiß, dass der Staat da ziemlich viel Geld rein. Also ist ja sowieso was Neues, ne? Dass Staaten ja mit Unterhaltung viel Werbung machen. Das ist das ja stimmt, genau unser Ding.
Wahrscheinlich ist es dann einfach nur, dass man PR-mäßig sagen kann, hier dieser Film entstand in Dubai und wir haben da ganz viel Geld reingesteckt. Ja. Es gibt dann auch noch in Bohemian Rhapsody, da ist in der chinesischen Version des Films ist Freddie Mercury auch deutlich heterosexueller als in der internationalen Fassung. Da wurden eigentlich alle Szenen rausgeschnitten, in der er einen Mann küsst oder irgendwie ein sexueller Avancen gegenüber einem Mann deutlich werden. Ich frage mich, ob das jetzt trotzdem für das chinesische Publikum nicht klar ist, wer Freddie Mercury war, aber zumindest für die chinesische Version wurde die so überarbeitet. Es ist aber nicht das Einzige, dass jetzt für den chinesischen Markt speziell Filme noch mal ein bisschen umgeschnitten werden. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend. Wenn man sich mit dem autoritären Staat jetzt in China auseinandersetzt, dann ist das nicht besonders verwunderlich. Aber das ist ja nicht das Einzige. Dazu kommt nämlich, dass China in einigen Hollywood-Filmen sehr positiv dargestellt wird, sag ich mal. Oder extra bekannte chinesische Schauspielerinnen eingebaut werden, die dann nochmal extra für den chinesischen Markt funktionieren sollen, damit man dort nochmal ein paar extra Millionen macht, damit die Leute auch da wirklich ins Kino gehen. Da gibt's zum Beispiel Pacific Rim Uprising, wo eine sehr bekannte chinesische Schauspielerin mitspielt. Dann gibt's Independence Day 2, wo China auch eine große Rolle spielt und als sehr positive Kraft dargestellt wird. Oder auch in etwas kleineren Film Looper von Rian Johnson. Dort wurde tatsächlich das Drehbuch verändert, nachdem sich ein chinesisches Unternehmen einkaufte und etwa 40% des Budgets dann getragen hat. Dort sollte nämlich eigentlich Bruce Willis Charakter in Paris leben. Das wurde aber stattdessen Shanghai. Und die chinesische Version von Looper ist tatsächlich länger als die westliche Version, weil nochmal extra Szenen in Shanghai gedreht wurden und die wurden halt für den westlichen Markt sehr, sehr stark eingekürzt. Dort sieht man halt diese Phase, in der sich Bruce Willis Charakter in Shanghai befindet, nur ganz, ganz kurz. In China ist diese Szene deutlich, deutlich länger.
Stimmt, er lebte dort. Ne?
Er lebte nämlich dort. In allen Versionen des Films gibt es aber dann auch eine Szene, wo der Hauptcharakter den Satz hört, ich bin aus der Zukunft, du solltest nach China gehen. Also die Message hier, China ist die Zukunft. für Iron Man 3, wieder Marvel, wurde für den chinesischen Markt sogar extra eine eigene After-Credit-Scene gedreht, wo dann ein chinesisches Ärztinnen-Team den Brustreaktor von Tony Starks, Brust entfernen. Der ist ja am Ende des Films, verliert er ja sozusagen den Brustreaktor oder lässt sich den entfernen. In der normalen After-Credit-Scene, in der internationalen Fassung, kann man das nicht erkennen. Er macht das auch irgendwie selbst oder man erkennt nicht wirklich, was für ein Ärzte-Team das ist. Aber in der chinesischen Version ist das nochmal eine extra Version, die gedreht wurde, wo man wirklich erkennt, aha, das sind chinesische Ärzte.
Ich habe gerade noch, ich weiß gar nicht, welcher der Film das war, aber es gab auch so einen, wo dann diese Urangst der US-amerikanischen, weiß ich nicht, Filmindustrie bedient wird mit diesem Invasion in Amerika und das sollten irgendwie in der Skriptversion chinesische Truppen sein.
Das ist Red Dawn, heißt der Film.
Ah, Red Dawn, ja.
Tatsächlich auch.
Und dann wurde gesagt, naja, nee.
Daraus wurde dann Nordkorea draus. Da wurde dann digital alle Fahnen und so wurden dann zu nordkoreanischen geändert. Das ist auch noch ein sehr bekanntes Beispiel. Das war, glaube ich, ein Sony-Film, wo das so gemacht wurde.
Und auch Transformers ja auch, ne? Und viel Geld bekommen. Aber ich glaube, die sind sogar über Millionen verklagt worden tatsächlich. Über 20 Millionen Vertragsstrafe hatten die dann mal bekommen, weil irgendwie chinesisches Tourismusunternehmen irgendwie in einer Szene, ich glaube im dritten oder vierten Teil ist ja so viel in China gedreht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. War das in Beijing?
Shanghai oder Hongkong?
Genau. Das war in einer von den ganz großen Städten. Und da war es so, dass die das vergessen hatten, das nachträglich einzufügen, dieses Logo. Und dann gab es eine Vertragsstrafe.
Das ist natürlich echt blöd. Gut, das wundert mich bei Transformers nicht. Da sind ja auch gerne auch mal Greenscreens im Hintergrund zu sehen, die irgendwie vergessen wurden.
Ja.
Passiert mal bei Michael Bay mal, als schnell das wegproduziert. Das weiß ich mal. Aber man muss ja sagen, zu diesem ganzen Komplex, dass jetzt auch Hollywood stärker mit China kooperiert, das hat natürlich auch seine positiven Fakten, weil man kann sagen, Hollywood hat sich auch sehr, sehr viele Jahre damit oder Jahrzehnte damit schwer getan, asiatische Geschichten oder chinesische, japanische, südkoreanische Geschichten zu erzählen oder halt Geschichten mit solchen Perspektiven und Charakteren. Da gibt es ja auch das auch sehr bekannte Beispiele, wo Hollywood auf sehr rassistische Narrative zurückgreift. Ja. Und deswegen ist es ja auch erstmal gut, dass man sich die Expertise wirklich von den Leuten nimmt, die auch haben, und ein bisschen auch ein breiteres Feld aufgreift. Und es muss ja auch nicht jeder Film, wo eine Apokalypse irgendwie passiert, die muss ja auch nicht in Amerika immer stattfinden. Das kann ja auch mal in China passieren. Das ist ja auch gar kein Problem. Und deswegen ist das auch was sehr zu begrüßendes. Es ist natürlich aber so im Falle von China, dass man dort mit einem autoritären Staat zusammenarbeitet, der natürlich gewisse Zielsetzungen hat, der gewisse Pläne auch für die Zukunft hat und auch schon umgesetzt hat, die ja kritisch zu sehen sind. Da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Beispiel von 2019, der diese ganze Problematik Hollywood, China und wie Hollywood sich China beugt, auch sehr gut illustriert. Das ist nämlich ein kleiner Animationsfilm. Everest, ein Yeti will hoch hinaus. Das würde man jetzt nicht denken, dass dort große Kontroverse gegeben hat. Es hat aber eine sehr relativ große Kontroverse in dem Film gegeben. In diesem Film, da geht es um ein Mädchen aus Shanghai, die eines Tages ein Yeti auf dem Dach ihres Wohnblocks entdeckt und ihm dann dabei hilft, in das Himalaya-Gebirge zurückzukehren. Das ist ein ganz kleiner, süßer Film, der eigentlich auch inhaltlich, wo es wenig auszusetzen gibt. Das Ganze ist aber, dieser Animationsfilm ist eine Koproduktion zwischen DreamWorks, also den USA, und dem chinesischen Studio Pearl. Und diese Co-Produktionen, die werden auch immer beliebter, dass hier wirklich, die sich das richtig einteilen und dass dieser Film auch zum Teil wirklich auch einem chinesischen Unternehmen gehört. Das hat nämlich für Hollywood einen großen, großen Vorteil, wenn man das tut. Dann ist es nämlich deutlich leichter, auf dem chinesischen Markt veröffentlicht zu werden. Denn Filme, die in einer Co-Produktion entstanden sind, gelten in China als chinesische Filme und nicht als ausländische Filme. Mhm. Das bedeutet, sie sind von dieser Quote, die es immer heute noch gibt, diese Quote beträgt heute 34 Filme, also es können China importiert jährlich etwa 34 ausländische Filme. Das können mal mehr, mal weniger sein. Das ist nicht ganz festgesetzt, die 34, aber so ungefähr sind es immer 34. Das sind natürlich dann immer die dicken Blockbuster, die Harry Potters, Avengers und Star Wars und Marvels dieser Welt. Aber wenn man jetzt eine Koproduktion macht, dann ist man ausgenommen von dieser Quote. Das macht es natürlich deutlich leichter, wenn man mehr veröffentlichen möchte.
Sag mal, welcher Film war denn das letztens, wo das so auffällig war? Ich glaube, den hatten wir sogar zusammen gesehen, wo im Vorspann schon stand Tencent Pictures mit drin.
Also World of Warcraft ist, glaube ich, der Film, da ist auch Tencent mit dabei. Aber Tencent ist halt auch eins der größten Tech-Unternehmen auf diesem Planeten, hat auch eine Filmsparte, deswegen kann das durchaus sein, aber ich weiß gerade nicht, welcher Film muss sein?
Ich guck nochmal nach.
Guck gerne jetzt mal nach, wenn ich es erzähle. In diesem Film, nämlich Everest, ein Yeti will hoch hinaus, dort gibt es eine ganz kurze Szene, in der man eine Karte von Ostchina und dem südchinesischen Meer sieht. Diese Karte zeigt aber neben dieser Darstellung auch die sogenannte 9-Strich-Linie. Mit dieser Linie zeigt China gerne an, dass sie den Großteil des südchinesischen Meers für sich beanspruchen. Das Problem ist aber,
Streitpunkt,
das sieht nur China so.
Ja.
Denn die anderen benachbarten Staaten wie Vietnam, Philippinen oder Malaysia, als auch die Vereinten Nationen, die sehen das als internationales Gewässer, wo kein Land ein alleiniges Anrecht darauf hat. Das ist aber China relativ egal. Und sie haben sich schon mit dem Militär in dieser strategisch sehr wichtigen und auch sehr ressourcenreichen Region schon ausgebreitet und sind dort halt auch mit sehr vielen Militärschiffen vertreten und zeigen hier wirklich ihren Anspruch. Und diese 9-Strich-Linie ist nun mal auch in der Propaganda-Welt von China ist das ein sehr gern genutztes Bild, um das zu symbolisieren hier, das gehört eigentlich alles uns. Und warum ist dieser Animationsfilm, diese sehr höchst umstrittene 9-Strich-Linie zeigt, ist jetzt offiziell nicht bekannt. Vermutungen gehen jetzt dahin, dass das chinesische Studio die Karte heimlich in den Film eingeschleust hat, um so halt die Welt langsam an die territorialen Pläne Chinas zu gewöhnen Oder aber, dass es einfach mehr oder weniger aus Versehen passierte, weil das in China nun mal Normalität ist oder man nicht lange darüber nachdenkt, wenn man eine Karte zeigen muss vom Südchinesischen Meer, dass man auch die neuen Strichlinien benutzt.
Und es ist keinem aufgefallen
und
von der westlichen Seite sozusagen.
Genau, und von Amerika ist dann keinem aufgefallen, dass das problematisch ist. Deswegen könnte das Ganze auch ein Versehen sein, wo jetzt das chinesische Unternehmen jetzt keine böse Absicht hatte. Das ist sehr gut möglich. Aber das änderte trotzdem nichts daran, dass es natürlich einen sehr großen Aufschrei gegeben hat, besonders in den benachbarten Staaten, also Vietnam und die Philippinen. Die haben den Film dann nach Protesten tatsächlich komplett aus dem Kino genommen. Und den dann, also der war nur ein paar Tage, war der wirklich in den philippinischen und vietnamesischen Kinos zu sehen. Und auch Malaysia störte sich an dieser Karte und forderte DreamWorks auf, diese kleine Szene, wirklich nur diese kleine Szene, für den malaysischen Markt aus dem Film zu streichen. Wenn das gemacht wird, dann kann dieser Film auch in Malaysia veröffentlicht werden. Und rate mal, was die Antwort von DreamWorks war.
Na, sicherlich ist der Markt zu klein, aber wie die Antwort war, weiß ich nicht.
Ja, die haben gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann wurde der Film auch in Malaysia nicht veröffentlicht. Also hier war tatsächlich der malaysische Markt zu klein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der ein bisschen größer gewesen wäre, hätte man schon gesagt, ja.
Wenn es zum Beispiel, sagen wir, der chinesische Markt gewesen wäre.
Genau, denn bei China hat Hollywood sehr selten ein Problem, mal einen Film bisschen umzuschneiden und mal gewisse Szenen rauszunehmen. Aber bei Malaysia ist leider zu klein, deswegen können wir das nicht machen. Deswegen kann man sagen, hier wird wirklich mit zweierlei Maß gemessen.
Ich glaube, das war, ich habe das auch gelesen hier nochmal Marvel mit Doctor Strange, ne?
Richtig, das ist auch so ein weiterer Fall, wo, das ist ja auch das Faszinierende, wie Zensur funktioniert. Das ist ja dann irgendwann, weil jeder ungefähr weiß, was nicht möglich ist oder man sich ein bisschen unsicher, nicht ganz sicher ist, geht das schon, ist das schon zu viel? Dann ist natürlich der vorauseilende Gehorsam relativ stark, dass man Filme schon von vornherein kürzt. Und bei Doctor Strange ist es nun mal so, dass nach den Comics der Supreme Zauberer oder der oberste Zauberer, der Dr. Strange dann einweist in die Künste der Magie, eigentlich ein tibetianischer Mönch ist. Aber das wäre jetzt ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt. Dann kommt man auch in so eine Diskussion, ist Tibet jetzt China? Ist es nicht China? Muss man dann China mit zeigen? Und das ist alles schwierig.
Ja, dann macht man halt über irgend so ein nordisches, keltische Mythologie.
Es wird eine keltische Figur und es wird halt die Tilda Swinton, stellt das dann da und man hat, Tibet ist komplett raus. Und das Ganze spielt dann in Nepal, glaube ich, im Film dann dargestellt oder wird gesagt, es spielt in Nepal. Deswegen ist man der ganzen Diskussion aus dem Weg gegangen und hat das direkt rauszensiert, was natürlich dann auch in Chinas Wille ist, kommt das ja auch sehr gelegen, dass dann Hollywood und in dem Fall auch wieder Disney und Marvel gesagt haben, okay, wir wollen ja gar nicht erst irgendwie in Streitigkeiten geraten und machen das schon im Vorfeld, bevor wir den Film überhaupt irgendwie eingereicht haben. Das ist natürlich dann trotzdem, kann das manchmal zu sehr komischen Annahmen führen. Es gibt nämlich zum Beispiel den, kann man sagen, Aberglauben, dass man in China keine Skelette oder Geister zeigen kann. Weil es gibt tatsächlich die Anweisung vom Propagandaministerium, den es in China wirklich gibt, dass man mit künstlerischen Werken nicht den Aberglauben fördern soll oder das Übernatürliche. Das ist eine relativ allgemeine Aussage. Man weiß halt nicht, aus westlicher Seite sind damit auch sowas wie Skelette und Geister und Geistergeschichten gemeint. Das ist tatsächlich eigentlich nicht der Fall. Man kann durchaus Skelette und Geister zeigen. Es kommt nur auf die Art und Weise an, wie man die implementiert. Mhm. Und auch gerade, weil halt Gewalt relativ schwierig ist, weil Skelette auch häufiger mit sowas wie Knochen, Blut verbunden sind oder irgendwas ist verwest. Deswegen spielt das auch da gerade rein in der Darstellung von Gewalt. Deswegen werden Skelette schon mal rausgeschnitten in China oder auch chinesische Partner empfehlen das auch durchaus mal Skelette rauszuschneiden, aber dann eigentlich nur, um die Altersentsprechung oder zu entsprechen, damit der Film so veröffentlicht werden kann. Weil in China gibt's auch keine Altersfreigabe. Also keine 6, 12 oder 18. Es gibt einfach nur eine. Der Film wird veröffentlicht oder nicht. Und der muss für alle Altersgruppen gelten.
Okay.
Das führt dann natürlich dann dazu, dass ein Film halt einfach keine Gewalt darstellen kann. Zumindest nicht so offensichtlich, wie es vielleicht ein Skelett symbolisieren würde. Hat aber trotzdem zu dem Aberglauben geführt, dass man generell einfach gar keine Skelette oder Geister darstellen kann. Hat zum Beispiel für die Videospiele World of Warcraft und Diablo 3 zum Beispiel, die haben auch im Vorfeld alle, weil die sind sehr reichhaltig mit Skeletten und Geister versehen, diese Spiele, und die wurden für den chinesischen Markt sehr stark verändert, dass die halt nicht mehr aussehen wie Skelette oder Geister. Das ist aber halt auch so vorauseilender Gehorsam, das wäre vielleicht durchaus möglich gewesen, weil es gibt tatsächlich auch in China Videospiele, die richtige Skelette zeigen. Da war dann wahrscheinlich die Art und Weise, wie die implementiert sind, okay.
Ich habe übrigens eine Lösung. Ja. Ich möchte lösen mit
Tencent Pictures. Dann löse.
Und zwar war das Venom, den ich meinte.
Ah.
Und es sind tatsächlich krass viele Filme seit 2015. Also du hast schon recht mit Warcraft, ne?
Ja, das auf jeden Fall Warcraft.
Aber
ja.
Kong Skull Island, Wonder Woman, ah. Venom, Bumblebee, Man okay. in Black, Terminator.
Das sind ja, also Tencent ist ja sowieso auch ein sehr faszinierendes so Unternehmen, weil die sich nicht ganz so offensichtlich ausbreiten.
Top Gun Maverick.
Da bei Top Gun Maverick gab es übrigens auch einen Skandal, zum kleinen, weil da ist in der Jacke von Tom Cruise im ersten Top Gun ist auch die Flagge von Tibet zu sehen. Und die ist im Trailer zum zweiten Teil. Ist die irgendwie verschwunden?
Hä?
Wie kann das denn sein?
Naja, sicherlich ein Versehen.
Das ist sicherlich ein Versehen, wie das passieren konnte. Und wie gesagt, aber Tencent ist, die kaufen sich sehr viel überall irgendwo ein, aber machen jetzt nicht offensichtlich, dass China auf einmal positiv dargestellt wird. Muss zumindest meistens, kann sicherlich auch mal passieren. Aber die sind so ein bisschen, machen das ein bisschen sneakier, weil zumindest jetzt bei Kong Skull Island fällt mir jetzt nicht ein, dass da irgendwie China präsent ist.
Na, wenn man, also, ich glaube, wenn man mit den Augen schaut, dann findet
ja,
man bestimmt
das kann auch, das Sache. Ist ja gerade das Einflussreiche dann, dass man diese kleinen Dinge, die sich dann einspielen. Aber zumindest zu diesem Aberglauben zu Skelett und Geister, das ist wie gesagt so ganz strikt ist das nicht. Denn zum Beispiel Coco, der Pixar-Film, wo Skelette auch eine sehr große Rolle spielen.
Relativ wichtige Rolle.
wo da sich um das mexikanische Totenfest dreht, der konnte in China ganz normal veröffentlicht werden. Das war gar kein Problem. Deswegen ist das, unterscheiden sich diese Zensurregeln auch manchmal so von Film zu Film. Das macht es natürlich aber dann sehr uneindeutig. Das ist aber tatsächlich ein Feature des Zensursystems von China. Weil das, wie gesagt, die westlichen Filmemacherinnen dann eher unsicher sein sollen, was eigentlich möglich ist und was nicht. Und dass dadurch eigentlich mehr zensieren, als eigentlich nötig ist und vielleicht schon im Vorfeld.
Genau, wenn man sich selber zensiert.
Dann selber zensiert und sich dadurch auch eigentlich weniger Arbeit macht von Seiten von China, weil die dann weniger kontrollieren müssen, weil schon alles so passt. Deswegen ist das tatsächlich diese Uneindeutigkeit.
Vorsortiert
sozusagen, ja. Deswegen ist das auch gewollt. Deswegen werden uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren diese Problematik um China und inwieweit sie halt Einfluss nehmen auf Hollywood. Zum Teil ist es ja noch, dass dann einfach die chinesische Version dann stark bearbeitet ist, aber es hat auch schon auf die Filme eine Auswirkung, die wir auch gucken. Und dem muss man sich auch bewusst sein. Und das ganze Geschichte möchte ich dann auch abschließen mit einer Feststellung von der Pan America Vereinigung. Das ist auch so eine freie Journalistenvereinigung, kann man sagen. Die haben im letzten Jahr die veröffentlichen auch sehr gerne Studien, Pan America. Und die haben wirklich im letzten Jahr einen sehr, sehr großen Artikel über Hollywood und China veröffentlicht, wo ich auch den Großteil auch meiner Informationen hierher habe, den ich nochmal extra erwähnen möchte, aus Transparenzgründen. Die haben auch sich mit mehreren Hollywood-Produzenten anonym unterhalten oder der Autor dieser sehr langen Studie. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr umfangreicher Artikel, der wirklich, kann man sagen, fast alles abdeckt. Ja, also ich glaube, wenn man das einmal durchlesen will, braucht man fast 2 Stunden, diesen Artikel. Und der hat, wie gesagt, mit mehreren Hollywood-Produzenten gesprochen, dieser Journalist. Und die haben fast alle Hollywood-Produzenten, die schon mit China zu tun haben gesagt, dass sich das Jahr 1997 nicht wiederholen kann. Und das ist auch wirklich ein mahnendes Beispiel für Hollywood gewesen. Und gerade 7 Jahre in Tibet bedeutet quasi verbrannte Erde. Und das ist schon von der Thematik her so offensichtlich, dass das China nicht gefallen würde, dass dort hier Tibet dargestellt wird und die Verbrechen, die China an Tibet begangen hat, dargestellt werden, dass es absolut nicht möglich ist, dass große Filmstudios sowas nie wieder machen würden. Zumindest nicht in nächster Zeit.
Ja. Ja, auf Netflix kann man gerade sehen.
Das stimmt.
Nur so.
Deswegen kann man sich den auf jeden Fall noch anschauen. Ist jetzt nicht so, dass Disney diesen Film komplett gelöscht hat oder so. Nee. Das machen sie jetzt nicht. Deswegen, man darf sich jetzt so eine Zensur, auch wenn das nicht als so eine große singuläre Kraft vielleicht vorstellen, die Hollywood-Filmstudios so im Bann hat. Das ist vielleicht auch einfach eine große Überlegung mittlerweile. Das hatten wir jetzt auch schon ja in der letzten Folge besprochen, dass ja, bevor so ein Hollywood-Studio so einen Film ein Go gibt und das Drehbuch auch sagt, ja, grünes Licht, das können wir so machen, da gibt es viele, viele Überlegungen, auch sehr viele wirtschaftliche Überlegungen ganz allgemein, ob wir da irgendwas noch verändern müssen. Und da ist jetzt einfach, heutzutage ist China, wenn es um große Filmblockbuster geht, wo schon das Studio weiß, okay, den wollen wir auch gerne in China veröffentlichen, dann wird da wahrscheinlich nochmal extra drüber geguckt, ob denn das auch alles so passt.
Ja, also ich glaube, man muss sich bei diesen Multimillionen-Dollar-Produktionen einfach ganz, also wenn man sich die anschaut, es spricht natürlich nichts dagegen, die zu genießen oder so, ja, ne? Oder die.
Das wollen wir auf jeden Fall euch nicht sagen.
Nee, auf keinen Fall.
Oder ihr Spaß. Unterstützt damit vielleicht, ja, China in den Verbrechen, die sie auch tun.
Nee, ja, oder aber man muss sich auf jeden Fall aber auch wissen, ne, ja, insgesamt, dass so viele Einflussfaktoren, ja, gibt. China hast du gerade ganz viel gesprochen. Die USA haben natürlich auch selber Interesse. Ne? Ich meine, das ist ja Amerika, immer noch die amerikanische Produktionsschmiede im Prinzip. Hatte ich ja in der vergangenen Folge auch viel darüber gesprochen, dass es auch da politische Einfluss gibt. Dann gibt es natürlich auch noch ein großes kapitalistisches Interesse der Studios. Ne, das mitunter haben sogar große Unternehmen Einfluss auf so einen Film, wenn sie nämlich irgendwie einen Großteil Geld zuschießen, wenn bestimmte Produkte nach vorne gezogen werden, ja, oder so.
Ja. Und die ganze Problematik um China hat natürlich auch für China selbst, für die Filmemacherinnen in China natürlich auch einen großen Einfluss, ja, weil die natürlich auch selber gar nicht so frei Filme machen können, wie sie vielleicht wollen würden. Und deswegen ist ja China ist ja nicht nur das. Wenn wir auch jetzt gerade das hier gerade im Fokus gemacht haben, möchte ich auch nochmal erwähnen, ist es natürlich auch so, auch wenn es ein autoritär geführtes Land ist, gibt es natürlich da trotzdem auch sehr viel anderes zu sehen. Ja. Und das muss man sich dann auch bewusst sein, dass man vielleicht, weil China wird ja auch mal gerne so als Feindbild, ja, aufgebaut, den möchte ich ja nicht so ganz wiedergeben.
Ja, das gibt es auch ganz oft natürlich, ne? Dass die Bösen sind. Und das ist ja auch was ganz oft passiert, dass man sich eben dann auch auf Feindbilder einschießt.
Dass der Systemrivale natürlich dann so aufgebauscht wird. Und dann hat es das absolute, ich hatte das letztens von einem Zeitjournalisten, der auf Twitter geschrieben hat, China ist einer der größten Feinde der westlichen Freiheit, der das so formuliert hat, ja. Hm. Oder für unsere Freiheit. Was dann vielleicht nicht so ganz die Rhetorik ist, die man vielleicht benutzen sollte.
Ja.
Da ist vielleicht Verständnis, wie das Ganze funktioniert, schon mal ein erster Schritt vielleicht.
Es ist zur wieder Annäherung, die verdammte vielleicht. Dialektik.
Die verdammte Dialektik. Ja, deswegen die drei Filme, wenn ihr euch die anschaut, die sind auf jeden Fall wahrscheinlich ein Novum. Das wird nicht mehr so häufig passieren. Könnt ihr euch dann auf jeden Fall mal anschauen, wie damals Hollywood noch mit China umgegangen ist und könnt ihr ja mit heute vergleichen.
Schön, vielen Dank.
Bitteschön.
Für die Geschichte.
Mein Dienst.
Ja, dein Dienst am Filmmagazin. Folgt uns, hört uns, empfiehlt uns weiter, überall.
Wenn euch das Militär nicht schon in der letzten Folge umgehauen hat, dann ist es jetzt vielleicht China.
Ja.
Wenn die vielleicht jemanden entsenden, der euch die zwingt dazu, diese Folge zu hören.
Ja.
Wenn nicht, immer könnt ihr es gerne freiwillig.
Macht's lieber freiwillig vorher. Dann spart euch den ganzen Stress.
Jo.
Schön, dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Eine Einfachtonproduktion 2021.